Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Christoph Schäfer, guten Morgen. Der Konflikt im Südkaukasus um die Region Bergkarabach hält an. Auch Frankreich bemüht sich, zwischen Armenien und Aserbaidschan zu deeskalieren, und zwar mit unterschiedlichen Partnern. Um welche innen- und außenpolitischen Linien von Staatspräsident Macron es sich dabei handeln könnte, dazu gleich mehr. Außerdem beleuchten wir, wie die Hilfsgelder aus dem Flüchtlingsabkommen zwischen der EU und der Türkei Geflüchteten aus Syrien zugutekommen und wie Ungarn auf die Kritik seiner Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit reagiert. Seit Sonntag hält die militärische Auseinandersetzung in der Region Bergkarabach an. Es handelt sich um die schwersten Kämpfe seit Jahrzehnten zwischen Armenien und Aserbaidschan. Nach offiziellen armenischen Angaben sind bereits mehr als 100 Menschen getötet worden, darunter auch Zivilisten. Schon lange erheben beide Länder Ansprüche auf die Region. Sie wird in Teilen von Armenien kontrolliert, gehört völkerrechtlich aber zu Aserbaidschan. Der Konflikt ist ein Thema beim Sondertreffen der EU-Staats- und Regierungschefs heute in Brüssel. Für Frankreich nimmt Emmanuel Macron teil. Er ruft die Konfliktparteien zur Deeskalation auf, unterstützt gleichwohl Armenien. Welche innen- und außenpolitischen Linien hieran zu erkennen sind, das bespreche ich jetzt mit Frankreich-Expertin Ronja Kempin von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Frau Kempin, in Frankreich lebt eine armenische Minderheit. Inwiefern veranlasst diese Macron bereits im Konflikt, um die Region Bergkarabach zu intervenieren?
Ja, Frankreich hat eine extrem große armenische Diaspora. Es leben 500.000 Franzosen mit armenischem Hintergrund derzeit in Frankreich. Es ist eine sehr aktive Diaspora und sie ist deshalb auch einflussreich, weil Frankreich eine historische Verantwortung für diese Völkergruppe empfindet. Diese Verantwortung reicht historisch sehr weit zurück in den 20er Jahren, als Frankreich Schutzmacht in Südanatolien war, war das Gebiet, in das die Armenier sich flüchten konnten vor dem Osmanischen Reich. Frankreich musste aber dann seine Stellungen räumen, konnte dieses Gebiet militärisch nicht mehr halten und verhalf diesen Armeniern dann mit zur Flucht nach Frankreich. Ganz viele sind in den 20er Jahren in Marseille angekommen. Und diese historische Verantwortung hat Paris auch dazu veranlasst, als erstes europäisches Land im Jahre 2001 bereits den Völkermord an den Armeniern offiziell anzuerkennen. Das zeigt also, wir haben es hier mit einer aktiven Diaspora zu tun, die aber eben auch auf die Unterstützung Frankreichs zählen kann, aufgrund der mittlerweile 100 Jahre alten engen bilateralen Beziehungen.
Außenpolitisch können wir heute beobachten, dass Frankreich, indem es Armenien ja unterstützt, auf derselben Seite im Konflikt wie Russland steht. Erst gestern haben Macron und Putin miteinander telefoniert und rufen zu Diplomatie statt militärischen Kämpfen auf. Frau Kempin, vermengen sich in diesem Vermittlungsversuch von Macron gleichzeitig auch außenpolitische Interessen Frankreichs?
Es ist mittlerweile sehr schwer auseinanderzuhalten, um was es eigentlich geht. Zunächst einmal muss man feststellen, dass Frankreich schon seit 1992 gemeinsam mit Russland, also mit Moskau und mit den USA, mit Washington, den sogenannten Co-Vorsitz der Minsk-Gruppe hat. Das ist eine Gruppe, die versucht, seit, wie gesagt, Beginn der 1990er Jahre im Konflikt um Bergkarabach zwischen beiden Seiten zu vermengen. Gleichzeitig kommt aber eine Ebene drauf, die wir als breitere geopolitische, geostrategische vielleicht sogar bezeichnen können und die Annäherung Frankreichs an Russland erklären. Denn Frankreich betrachtet sehr argwöhnisch seit einiger Zeit die Regionalmachtambitionen der Türkei. Paris versucht mit Hilfe von Moskau die Türkei ein Stück weit in die Schranken zu weisen. Das heißt, wir haben es hier in der Tat mit einem doppelten Interesse zu tun. Einerseits die Lösung des Konfliktes, in der Frankreich seit 20 Jahren gemeinsam mit Russland und den USA aktiv ist, aber auch eben die geopolitische Auseinandersetzung, die Paris mit Ankara seit einiger Zeit führt.
Sortieren wir das nochmal ganz kurz, denn hinzu kommt ja auch, wie Sie auch schon angedeutet haben, dass sich auf der anderen Seite des Konflikts um die Region Bergkarabach die Türkei befindet. Sie unterstützt Aserbaidschan bei ihren Gebietsansprüchen. Also Sie sagen schon, das könnte gleichzeitig auch zu einer Zuspitzung der französisch-türkischen Beziehungen führen.
Ja, wir haben in den letzten Jahren eine eklatante Verschlechterung der französisch-türkischen Beziehungen gesehen, insbesondere seit dem gescheiterten Militärputsch in der Türkei und der zunehmenden Autokratisierung des türkischen Regimes haben sich die Beziehungen verschlechtert. Paris hat eine ganze lange Liste an Vorwürfen, die es Ankara macht. Die reicht von der Erpressung Europas in der Migrationspolitik über den Kauf russischer Waffen, die Einmischung der Türkei in die Konflikte in Syrien, in Libyen, jetzt die jüngste Eskalation im östlichen Mittelmeer um Gasvorräte an den Küsten Zyperns und Griechenlands. Für Paris ist ganz klar, dass sich die Türkei zu einem Akteur entwickelt, der zunehmend antieuropäische Politik betreibt und den europäischen Interessen in der unmittelbaren Nachbarschaft zuwiderläuft. Paris meint, dass die Türkei keine Gelegenheit auslässt, Konflikte entweder zu befördern oder sie eben doch zumindest mal am Laufen zu halten, also einer friedlichen Beilegung dieser Konflikte entgegenarbeitet.
Also darum sucht Macron auch in unterschiedlichen internationalen Konflikten die Konfrontation mit Erdogan, um ihn als antieuropäischen Partner für die EU, für andere Staaten darzustellen oder beziehungsweise zu betonen, dass Erdogans Haltung der Erdogans Türkei fragwürdig ist?
Das ist genau so. Das ist ganz genau richtig. Macron hat es auf verschiedenen Ebenen in den letzten Wochen und Monaten versucht. Im Sommer gab es eine Auseinandersetzung zwischen Frankreich und der Türkei im östlichen Mittelmeer, die fast in eine militärische Auseinandersetzung gemündet hätte. Frankreich hat im Rahmen einer NATO-Operation dort das UN-Waffenembargo gegen Libyen kontrolliert und ist von einem türkischen Kriegsschiff ins Visier genommen worden. Dreimal hat das türkische Kriegsschiff gedroht, die französische Fregatte unter Beschuss zu nehmen. Macron hat das in der NATO zur Sprache gebracht, aber ohne Erfolg. Er hat jetzt im Rahmen des Gasstreites in der EU versucht zu sensibilisieren für die kritische Haltung oder die kritische Rolle, die die Türkei spielt, ohne Erfolg.
Sagt Ronja Kempin. Frau Kempin, wir müssen leider zum Schluss kommen. Vielen Dank für die Erläuterung. Ronja Kempin war das, Expertin für die französische Außenpolitik bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Vielen Dank für das Gespräch. Wenn die EU-Staats- und Regierungschefs auf ihrem Sondertreffen ihre Politik gegenüber der Türkei besprechen, dann gehört vollständigerweise auch ihre Zusammenarbeit dazu. 2016 haben sich Brüssel und Ankara auf ein Abkommen zur Aufnahme von syrischen Flüchtlingen in der Türkei geeinigt, für das die EU insgesamt 6 Milliarden Euro zur Verfügung stellt. Brüssel steht seit Unterzeichnung des Abkommens immer wieder in der Kritik. Erdogan seinerseits drohte mit einer Aufkündigung des Abkommens und fordert mehr Geld. Die insgesamt 6 Milliarden Euro sind derweil in Hilfsprojekte investiert oder verplant. Wie genau die Gelder helfen, das hat sich Susanne Güsten in einer Flüchtlingseinrichtung in Istanbul angeschaut.
Die Nähmaschinen rattern in einem hellen Raum im Gemeindezentrum des Roten Halbmonds im Istanbuler Arbeiterviertel Bacalar. Die Fenster sind trotz eines Gewitterschauers weit geöffnet. In sicheren Abständen sitzen Frauen in bunten Kopftüchern und weißen Masken, konzentriert über ihre Arbeit. Sie nähen Stoffmasken zum Schutz vor dem Coronavirus. Heven Hassan ist eine 39-jährige Lehrerin aus Syrien.
Mir geht es schon viel besser, wenn ich hier sein kann. In dieser schweren Zeit nur herumzusitzen, das ist nicht leicht. Ich war deshalb froh, als das Gemeindezentrum einen Kurs zum Maskennähen angeboten hat. Und außerdem kann ich ein Zubrot für meine Familie verdienen. Für uns Syrer ist die Unterstützung durch den roten Halbmond hier ein wahrer Lichtblick.
Der rote Halbmond betreibt dieses Gemeindezentrum. Landesweit gibt es in der Türkei hunderte Einrichtungen von internationalen Vereinen und Hilfsorganisationen für die fast 4 Millionen syrischen Flüchtlinge im Land. Finanziert werden diese Stätten aus den Hilfsgeldern der Europäischen Union, die im Flüchtlingsabkommen von 2016 zugesagt wurden. Insgesamt 6 Milliarden Euro, die nicht an die Türkei selbst gezahlt werden, sondern projektgebunden an Einrichtungen wie diese. Ihre Angebote sollen den syrischen Flüchtlingen helfen, wieder auf die Beine zu kommen, sagt Esin Demirceoğlu, die Leiterin des Gemeindezentrums in Bağcılar. 4 Bereiche umfasse das Angebot der Einrichtung, erzählt Demirceoğlu. Rechtsberatung, psychosoziale Unterstützung, Integration und Beschäftigung. Syrische Flüchtlinge sollen sich hier Rat und Beistand für Behördengänge holen können. Bei sozialen Problemen greifen die Psychologen des Gemeindezentrums laut der Leiterin auch einmal von sich aus ein, wenn etwa Kinder nicht zur Schule geschickt oder Mädchen minderjährig verheiratet werden. Die Integration der Syrer in die türkische Gesellschaft will das Zentrum mit türkischen Sprachkursen für die Syrer und Aufklärungsaktionen in örtlichen Moscheen fördern, um Vorurteile gegen Flüchtlinge abzubauen. Am wichtigsten sei inzwischen das Beschäftigungsprogramm, erzählt Demirceoğlu. Ihr Team tausche sich mit Arbeitgebern und dem Arbeitsamt aus, um den aktuellen Bedarf an Arbeitskräften zu ermitteln, erzählt Demirceoğlu, und richte dann entsprechende Ausbildungskurse für Syrer ein, als Schweißer etwa oder für den Textilsektor. Das Zentrum hilft auch bei der Beschaffung der Arbeitserlaubnis, ein Hürdenlauf, vor dem Arbeitgeber oft zurückschrecken. So erlebte es auch der 25-jährige Halit Temo aus Aleppo, der seit 6 Jahren in Istanbul ist.
Anfangs habe ich mich mit Gelegenheitsarbeiten durchzuschlagen versucht, aber ohne Arbeitserlaubnis bekommt man schlecht etwas. Dann hat mir ein Freund vom Roten Halbmond erzählt. Hier haben sie mir geholfen, die Sprache zu lernen, sie haben mir einen guten Arbeitsplatz vermittelt und sie haben mir die Arbeitserlaubnis besorgt.
Keine 3 Jahre ist es her, dass Temo den Weg zum Gemeindezentrum fand und seinen ersten Sprachkurs begann. Heute ist er Verkaufsleiter bei einer Backwarenfirma und türkischer Steuerzahler.
Ich bin sehr zufrieden mit meinem Arbeitsplatz und ich verstehe mich gut mit meinen Kollegen. Mir geht es gut hier und ich habe vor, in der Türkei zu bleiben.
Rund 70.000 Flüchtlingen habe das Gemeindezentrum in Bağcılar bisher helfen können, sagt Leiterin Demirceoğlu. Im Nähraum legt Heven Hassan einen Stapel fertiger Masken beiseite. Auch sie hat vor, in der Türkei zu bleiben. Ihr ältester Sohn hat hier gerade einen Studienplatz für Medizin bekommen.
Eine Reportage von Susanne Güsten war das. Mit ihrem Bericht zur Rechtsstaatlichkeit in der EU hat die Europäische Kommission erstmals schriftlich festgehalten, welche EU-Mitglieder in Sachen Rechtsstaatlichkeit nachbessern können. Darunter auch Ungarn mit gravierenden Mängeln. Mehr aber noch, die Botschafter der EU-Staaten haben einen deutschen Vorschlag auf den Weg gebracht, der unter bestimmten Umständen Finanzsanktionen bei Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit vorsieht. Also dass EU-Gelder gekürzt oder gestrichen werden könnten. Eine Idee, die Ungarn nicht aufhalten konnte. Frage an unseren Südosteuropa-Korrespondenten Clemens Fehrenkotte. Wie reagiert Premierminister Viktor Orban auf die Rechtsstaatsvorwürfe gegen ihn und die Ideen zu Sanktionen?
Mit einer harschen Zurückweisung, das hat sich schon in den ganzen Tagen abgedeutet. Es war nicht nur Viktor Orban klar, was in dem Bericht drinstehen würde. Und ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, hatte vor wenigen Tagen der Nachrichtenagentur Reuters ein Interview gegeben, in dem er unter anderem diese Vorwürfe, in Ungarn gäbe es keine Rechtsstaatlichkeit, zurückwies mit den Worten, das zitiere ich, das sei alles bla bla bla. Die ungarische Justizministerin Varga hat gestern auch nachgelegt und sagte, das Ganze sei unwahr und absurd. Die Vorwürfe könnten so nicht stehen bleiben, die würden zurückgewiesen. Und vor allen Dingen, das ist zum Teil auch interessant mit Blick auf die Kritik der EU-Kommission auf die Medienlandschaft in Ungarn, es sei Ungarn eines der wenigen Länder, in denen die Medien, öffentliche Debatte und Öffentlichkeit, dort käme ein wahrer Pluralismus zur Geltung. Von daher also eine klare Zurückweisung.
Eine Befürchtung, die nun im Raum steht, ist, dass Ungarn wichtige EU-Entscheidungen blockieren könnte, also zu Haushaltsfragen und den damit verbundenen EU-Konjunkturprogramm. Herr Ferrankotte, hat Viktor Orbán schon deutlich gemacht, dass er sich bei diesen Fragen querstellen wird?
Also er hat oftmals gesagt, dass er diese Art von Erpressung, wie es und auch seine Parteifreunde von Fidesz bezeichnet haben, dass er diese Art von Erpressung nicht hinnehmen würde. Für Orbán ist sicherlich eine große Abwägungsfrage, denn auf der einen Seite brauchen er und braucht auch sein Haushalt die EU-Gelder, die auch jetzt projektiert werden, nicht allein was den Corona-Fonds angeht, sondern auch was die langfristige Finanzplanung angeht. Das ist das eine. Das zweite, er wird sich sehr wohl überlegen müssen, wie tatsächlich die Kräfteverhältnisse sind. Und Sie haben es zu Beginn auch angesprochen, die Abstimmung auch über die jeweilige Benotung, in Anführungsstrichen, wenn man so sagen will, Ungarns innerhalb der EU, war ja recht deutlich. Es gab einige, vor allen Dingen west- und nordeuropäische EU-Mitgliedsländer, die sagten, das Ganze sei viel zu wenig, da müsse größerer Druck ausgeübt werden.
Aber wie wahrscheinlich ist denn so ein Veto eigentlich in dem zum EU-Konjunkturprogramm? Ich meine, Ungarn ist im Zuge der Corona-Pandemie ja auch wirtschaftlich geschädigt worden.
Ungarn, das ist richtig. Ungarn hat erhebliche Folgewirkungen der Corona-Krise und auch der eingeleiteten Schutzmaßnahmen hinzunehmen gehabt. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. In dem zweiten Quartal dieses Jahres ging es mit der ungarischen Wirtschaft um 13,4% rückwärts. Das ging also weitaus deutlicher in einem größeren Umfang als andere EU-Mitgliedsländer in Zentraleuropa. Das ist das eine. Das zweite, die Inflation geht deutlich voran. Das gegenwärtige ist, dass die höchste Inflationsrate in den vergangenen 8 Jahren. Und der Forint, die Landeswährung, sinkt runter. Man konnte für 1 Euro Anfang Januar etwa noch 330 Forint bekommen. Mittlerweile sind es für 1 Euro, kriegt man nur noch 365 Forint. Das sind alles Indizien dafür, dass an sich die Bewegungsfreiheit, wenn man so will, auch die ökonomische Bewegungsfreiheit Orbáns bei dieser Abwägung, wie er sich jetzt verhalten will, sicherlich eine Rolle spielt.
Wie wird denn das ganze Thema Rechtsstaatlichkeit, die Vorwürfe gegen Ministerpräsident Orbán innerpolitisch debattiert? Was sagt die Opposition im Land?
Die scheint mir relativ inaktiv zu sein. Es gab gestern auch nur einige Wortmeldungen, alle größtenteils auf den sozialen Netzwerken, bei Facebook größtenteils. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, die Bürgerrechtsbewegung Momentum. Die hat allerdings klar gesagt, dass dieses Dokument der EU jetzt eine Bescheinigung dafür sei, dass, zitiere ich mal, Ungarn eben kein Rechtsstaat sei und dass es auch keine Jagd gegen Korruptionsverstöße gebe. Sie meinte, der Bericht der Europäischen Union bestätige nur, dass es Ungarn keine Demokratie mehr gebe. Das sind allerdings Worte von keinen großen einflussreichen Politikerinnen. Das war eine Momentum-Politikerin aus dem Europaparlament.
Sagt Korrespondent Clemens Ferrankotte, der für uns die Politik in Ungarn beobachtet. Vielen Dank. Das war Europa heute. Mein Name ist Christoph Schäfer und ich bedanke mich fürs Zuhören.